Das Belastungs-EKG ist noch immer mit einer Klasse 1-Indikation versehen für die Evaluierung der Leistungsfähigkeit, also Exercise Tolerance, von Symptomen, von Rhythmusstörungen, Blutdruckverlauf und das Risiko eines kardialen Events festzulegen in einer bestimmten Patientengruppe. Es ist zurückgerutscht in der Indikation, in der eigentlichen Beurteilung des EKGs, also das Belastungs-EKG. Man kann es berücksichtigen als alternativer Test, um eine Koronarherzkrankheit festzustellen oder auszuschließen, beziehungsweise um weitere diagnostische Verfahren, vor allem invasive Verfahren, festzulegen. Allerdings einschränkend als 2b-Indikation, dann, wenn andere nicht-invasive oder invasive Methoden nicht verfügbar sind. Risikoevaluierung steht hier an erster Stelle. Wir sollten das Risiko einer zugrunde liegenden koronaren Herzerkrankung evaluieren. Das geht relativ einfach über diese Tabelle. Man schaut sich an das Geschlecht, man schaut sich an das Alter und dann muss man sich überlegen, wie sind denn die Symptome. Hinzugekommen ist das Symptom der Atemnot. Und wir sehen also, je jünger, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit, dass hier eine koronare Herzerkrankung zugrunde liegt. Bei Männern immer, fast immer etwas höher und natürlich je typischer das Symptom, umso eher. Ausgehend von dieser Risikoeinschätzung gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es besteht eine sehr niedrige Vortestwahrscheinlichkeit. Dann wird empfohlen, hier eigentlich relativ rasch zur Koronar-CT zu gehen und diese durchzuführen, um hier sicher eine koronare Herzerkrankung auszuschließen. Auf der anderen Seite des Spektrums die hohe Wahrscheinlichkeit mit schweren Symptomen, die also nicht auf medikamentöse Therapie ansprechen. Hier wird empfohlen, möglichst rasch zur invasiven Strategie überzugehen und hier eine Koronarangiografie durchzuführen. Die mittlere sozusagen Kategorie ist ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit, hohe klinische Wahrscheinlichkeit. Hier wird empfohlen, sehr rasch einen nicht-invasiven Test mal zu machen für den Nachweis einer Ischämie, also einen funktionellen Test für die Ischämie-Diagnostik, bevor hier zu einer morphologischen Diagnostik, ob Koronarangiografie oder Koronar-CT durchgeführt werden soll.
Das sieht man sehr schön hier wieder im Vergleich zur Angiografie, etwa beim Belastungs-EKG, dass praktisch das Rule-out, nämlich in grün, und das Rule-in in rot, nur für einen ganz kleinen Bereich der Vortestwahrscheinlichkeit gelingt mit dem Stress-EKG. Also das ist damit die Wertigkeit nur bei wenigen Patienten wirklich gegeben. Ganz anders das Koronar-CT. Hier sehen Sie ein Rule-out. Kann also in einem sehr weiten Teil der Vortestwahrscheinlichkeit erfolgen, wenn Sie das CT machen. Sie sehen praktisch im CT nichts. Na gut, dann hat der Patient eben keine koronare Herzkrankheit. Also das hat eine sehr große diagnostische Aussagekraft zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit. Ein bisschen anders dann die anderen Stressuntersuchungen, die geläufig sind, etwa die Stressechokardiographie, sowohl zum Nachweis als auch zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit wesentlich besser jedenfalls als die normale Ergometrie. Stressecho, Stress-MRI, Spektuntersuchung, das sind also funktionelle und in den meisten Fällen auch anatomische Tests. Ich kann lokalisieren die Minderdurchblutung, ich kann sie aber auch nachweisen in ihrer Signifikanz. Die haben also, wie gesagt, eine vergleichsweise bessere Rule-in-Power. Bei höherer Vortestwahrscheinlichkeit sind sie zu bevorzugen oder wenn schon eine koronare Herzkrankheit zum Beispiel bekannt ist. Zusätzlich ermöglichen diese Untersuchungen auch den Nachweis einer Myocardial Viability. Natürlich sind sie mit Aufwand verbunden, eine Expertise ist notwendig, sie sind auch nicht überall vorhanden. Und wenn eine nicht signifikante KAK vorliegt, sehe ich es natürlich nicht, wenn funktionell die nicht wirksam ist, was zwar einerseits dann vielleicht nicht interessant ist, jetzt im Hinblick auf die Beschwerden des Patienten, aber natürlich, was jetzt präventive Maßnahmen betrifft, ist das ein blindes Fenster. Wir wollen natürlich prinzipiell einen Ischämien-Nachweis vor der Herzkatheteruntersuchung, habe ich aber bisher trotz Angina nicht wirklich einen funktionellen Ischämien-Nachweis, dann brauche ich noch Zusatzinformationen mit intrakoronarer Druckdrahtmessung etwa, der einen dann Hinweise liefert, dass hier die Stenose auch relevant ist. Und wenn keine Angina vorliegt, tut man sich immer schwer, natürlich im Herzkatheter mit einer Behandlung bei einem beschwerdefreien Patienten. Da muss man auch einerseits nachweisen, natürlich, ob überhaupt die Stenose signifikant ist. Andererseits muss man auch das Risiko des Patienten bzw. der Stenose, das damit verbundene Risiko, abschätzen. Und hier steht zum Beispiel, dass man das Ischämieareal von mehr als 10% fordert, um überhaupt von einem relevanten Ischämie-Risiko zu sprechen.
Woher kommt nun der provokante Titel, hat der Herzkatheter bei diesen Erkrankungen ausgedient? Der kommt vor allem aus einer im Vorjahr veröffentlichten Studie, der Ischämia-Studie. Können die Ergebnisse oder die Daten dieser Ischämia-Trial tatsächlich angewandt werden in der Praxis? Und hier hat rezent Luca in dieser Publikation sich Gedanken gemacht und Patienten aus seinem All-Comer-Registry, aus dem START-Registry untersucht und sich angeschaut, wie praktikabel sind diese Daten aus der Ischämia-Studie und hat sich angeschaut, wie viele Patienten aus dem Real Life würden tatsächlich in Ischämia passen. Und er hat lediglich bei 4% seiner Patienten ein Ischämia-like-Kollektiv gefunden, während 11% Ausschlussgründe hatten und bei der Majorität der Patienten nicht entschieden werden konnte, ob sie geeignet wären oder nicht geeignet gewesen sind. Und man sieht auch natürlich eine gewisse Selektionsbias. Jene, die Ischämia-like gewesen sind, also in diese Studie eingeschlossen werden hätten können, hatten eine viel niedrigere Ereignisrate als das übrige Patientenkollektiv. Also muss ein bisschen an der Generalisierbarkeit der Studienergebnisse dieses Ischämia-Trial gezweifelt werden. Nun zurück zu den Guidelines. Wo empfehlen uns, unter welchen Bedingungen die aktuellen Richtlinien die Anwendung revaskularisierender Maßnahmen? Klasse 1 Empfehlung mit dem Evidenzgrad A. Dann, wenn wir Ischämie haben und diese auch nachweisen können, invasiv objektivieren können mittels Verfahren wie etwa FFR oder IFR. Und das ist eine rezentere Arbeit von Kollegen Todd im European Heart Journal vor einigen Jahren publiziert, der sich angeschaut hat, wie die Korrelation zwischen visuellem Assessment und tatsächlich der funktionellen Signifikanz von Stenosen ist. Und Sie sehen hier die FFR-Werte aufgetragen, wo wir wissen, dass über 0,8 keine signifikante Stenose vorliegt. Und hier die Diameterstenose aus der Angiografie. Und da sehen wir hier eine Korrelation, die hier gegeben ist. Aber bei einer großen Anzahl, einem Drittel oder mehr der Patienten, gelingt es nicht, eine Konkordanz zwischen der angiografischen Einschätzung und der funktionellen Signifikanz der Stenose zu erreichen. Und das gilt für alle Territorien, Gefäßterritorien in etwa gleichermaßen. Deshalb, dieses Bild habe ich schon in etwas veränderter Form gezeigt, ist der Goldstandard nicht nur die Angiografie, sondern auch der funktionelle Nachweis einer ischämie-induzierenden Läsion. Und hier wieder ist der Goldstandard für diesen Nachweis die FFR-Messung.
Antianginöse Therapie ist hier noch einmal im Detail aufgeführt innerhalb der Guidelines. Also noch einmal Nicorandil, Ranolazin, Ivabradin oder Trimetazin, sollen dann in Erwägung gezogen werden, quasi als Second-Line-Behandlung, wenn Patienten Kontraindikationen haben für Beta-Blocker, für Calcium-Antagonisten, wenn sie diese nicht vertragen oder wenn sie mit den konventionellen Substanzen nicht das Auslangen finden. Die antithrombotische Therapie, wenn es darum geht, Plättchenhemmer zu verabreichen nach Interventionen, das ist keine triviale Angelegenheit. Schwierig wird es, wenn man eine Triple-Therapie braucht. Und das kommt dann zu tragen, wenn Patienten eine Indikation für eine orale Antikoagulation haben, zum Beispiel Vorhofflimmern, die haben ein Marcomar oder ein NOAC und bekommen jetzt einen Stent. Und wenn dann eine Triple-Therapie weitergeführt werden muss, also man beginnt wieder mit der oralen Antikoagulation und braucht zusätzlich Thromboast und Clopidogrel, dann sollte man kein Marcomar verwenden, sondern wenn immer es geht, ein NOAC verwenden, ein neueres orales Antikoagulans, ist eine Klasse 1a-Indikation. Und wichtig ist es hier, dass man die volle Dosis der NOACs verwendet. Da wird oft der Fehler gemacht, dass man eine geringere Dosis verwendet, weil man sich fürchtet vor Blutungen. Die Guidelines sagen, man soll Apixaban 2x5 Milligramm geben oder Dabigatran 2x150 oder Edoxaban 60 Milligramm täglich oder Rivaroxaban 20 Milligramm täglich. Außer es ist eine hohe Blutungsneigung bekannt oder man hat eine Kontraindikation für eine hohe, für diese hohe Dosierung. Und neu ist jetzt, dass man die Triple-Therapie nicht mehr 3 oder 1 Monate gibt, sondern nur mehr eine Woche. Sie sehen hier das anhand der neuen Guidelines beim NSTEMI. Man gibt also die Triple-Therapie, auch elektiv, wenn man sie nach einem Stent verabreichen muss, nur mehr eine Woche, zum Beispiel im Spital oder für eine Woche, wenn der Patient nach Hause geht, aus dem Krankenhaus, insgesamt eine Woche. Und dann wechselt man bei der normalen Therapie, beim normalen Verlauf, auf eine duale Plättchenhemmung. Und die wäre also beim NSTEMI 1 Jahr lang und beim elektiven Patienten für 6 Monate zu verabreichen. Und dann fährt man mit dem NOAC allein weiter.
Ab wann Thromboas bei Vorliegen eines Karotisplugs? Ich glaube, eine sehr aus der Praxis kommende Frage.
Sehr schwierige Frage. Ich habe mir das sehr oft überlegt, aus meiner Sicht sicher nicht bei randständigen kleinen Kalkspritzern sozusagen, die man im Karotis-Sonogramm sieht. Ganz sicher auf der anderen Seite bei weichen Plugs, ganz sicher bei ins Lumen vor sich wölbenden großen Plugs mit einer Stenose von 20-30%. Und alles, was dazwischen ist, ist sehr fraglich. Ich glaube, da muss man es wirklich dann abhängig machen von der Gesamtsituation, von der Gesamtkonstellation. Aber das geben die Guidelines nicht her. Das ist unsere klinische Entscheidung. Das macht auch jeder ein bisschen anders.